Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Leben in Fülle haben, gemeinsam auf die Reise gehen, heilende Aufmerksamkeit. Das sind Formulierungen, die man in Gottesdiensten oder anderen kirchlichen Veranstaltungen gerne mal hört. Aber was meinen Sie eigentlich? Steckt mehr darin als gedankenlos gesagte Floskeln? Und woher kommt diese typische kirchliche Sprache, die vielen Außenstehenden so unverständlich, windelweich oder manchmal auch klebrig erscheint? Darüber haben die beiden Journalisten Philipp Gessler und Jan Feddersen ein Buch geschrieben. Phrase Unser, die blutleere Sprache der Kirche heißt es. Und bei mir im Studio ist jetzt Philipp Gessler. Er ist heute Redakteur bei der evangelischen Zeitschrift Zeitzeichen. Davor war er einige Jahre beim Deutschlandradio und auch für diese Sendung hier zuständig. Und davor noch war er Redakteur bei der Taz. Herr Gessler, ich will Ihnen mal ein Stichwort zuwerfen, das eigentlich ein ganz neutrales Substantiv ist. Anfang. Was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie an die kirchliche Sprache denken?
Anfang ist ein wunderbares Wort. Jeder möchte ja gern anfangen. Und es gibt ja dieses Gedicht auch von Hesse, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und deswegen wird es von Kirchenleuten sehr gerne benutzt. Manchmal ist es auch völlig sinnlos, wie es genutzt wird, aber es hat etwas von Aufbruch und deswegen ist es ein sehr beliebtes Kirchenwort.
Da steckt Bewegung drin. Das ist ja jetzt auch ein Wort, eben Sie zitieren schon Hesse, gut, der war auch kirchlich geprägt, aber trotzdem wird er nicht nur in kirchlichen Kreisen verwendet. Es gibt viele dieser Worte, die auch in der Pädagogik, in der Ratgeberliteratur oder anderswo auftauchen. Was ist denn das ganz spezifisch Kirchliche, was Sie in Ihrem Buch da herausgefunden haben?
Das spezifisch Kirchliche dabei ist, dass wir beobachtet haben, und wir haben das durchaus auch fundieren können durch Gespräche mit Fachleuten, dass sie gesagt haben, gerade diese, wie Sie so schön gesagt haben, klebrige, leicht sozialpädagogische Sprache ist in die Kirche eingesickert und hat unter anderem dadurch, dass die Kirche in den 70er, 80er Jahren ja sehr viel Diakonie gemacht hat, eben rausgegangen ist aus den Kirchen. Durch die Sozialpädagogen, die dann auch in der Kirche tätig wurden, wurde es so eine Art kongeniale Sprache, die dann übernommen wurde. Was es oft ein bisschen seltsam macht, ist, dass es diese Hierarchien, die es dann durchaus gibt in der Kirche, eben verdeckt. Also kaum ein Wort ist so beliebt bei Kirchens, wie das manche sagen, wie zum Beispiel auf Augenhöhe. Und das ist gerade in der katholischen Kirche, die auch diese kirchliche Sprache übernommen hat, diese neuere kirchliche Sprache, ist das etwas absurd, wenn dann ein Bischof, der ganz klar hierarchisch übereingesetzt wird, auf einmal die ganze Zeit von Augenhöhe redet.
Und auch ein evangelischer Bischof steht natürlich über den Gläubigen. Trotzdem, gibt es einen Unterschied zwischen der evangelischen und der katholischen kirchlichen Sprache?
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied, glauben wir zumindest. Es gibt bei der katholischen Kirche ab und zu mal Situationen, wo das katholische, sagen wir mal, kirchenrechtliche, vatikanische durchkommt. Da gibt es solche Ausdrücke, die allerdings eher so versteckt sind, wie zum Beispiel Materia inconsecrabilis, also unweihbare Materie für die Frau. Das ist in gewisser Weise natürlich kirchenrechtlich richtig. Das heißt, eine Frau kann nicht geweiht werden zum Priester.
Aber warum man sie zur Materie erklären muss, ist ja doch noch eine andere Frage.
Genau, es zeugt von einer Strenge und Brutalität, die in der evangelischen Kirche dann doch so nicht mehr zu finden ist.
Und gibt es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland? Denn da gab es ja doch ganz unterschiedliche Rollen von Kirche auch und Kreise, die sich in der Kirche bewegt haben.
Ja, das fanden wir einen interessanten Aspekt. Allerdings gab es nur wenige Leute, die das betont haben. Ellen Überscher, die heutige Co-Chefin der Heinrich-Böll-Stiftung, hat das zum Beispiel gesagt. In der ostdeutschen Kirche vor 1989, obwohl es da viele Verbindungen zwischen Ost und West ja gab, hat sich im Grunde so ein etwas älterer Duktus der protestantischen Kirchensprache überlebt. Das war eine interessante These. Ich glaube aber, heute hat sich das mittlerweile doch sehr angeglichen.
Ja, die Wiedervereinigung ist auch schon ein paar Jahre her. Ganz sicher ist das eine ziemlich klassenspezifische Sprache, wenn man von Klassen ausgeht in dieser deutschen Gesellschaft. Nämlich eine Sprache, die ganz nah am Bürgertum dran ist. Führt das dazu, dass diese Sprache für andere schwer verständlich ist?
Ja, das glaube ich schon. Also die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer, die wir haben in der evangelischen und natürlich nur Pfarrer in der katholischen Kirche, die sind sehr gut ausgebildet. Also ein Theologiestudium dauert ja mindestens 6, 7 Jahre. Das prägt natürlich die Sprache. Das sind zum Teil wirkliche Intellektuelle. Und die Arbeiterschicht, soweit es sie noch gibt heutzutage, die hat die Kirche ja zum großen Teil verloren. Das ist ein wirkliches Problem. Das heißt, es ist eine etwas, wie wir das auch gesagt haben, Blutleere, etwas steife Sprache, etwas intellektualisiert, theologisiert. Damit erreicht man nicht wirklich viele Leute. Und ein Teil des Geheimnisses von zum Beispiel Margot Käßmann war ja, dass sie es vermochte, diese im Grunde gelernte Sprache auch wieder zu überspringen.
Es ist ja schon erstaunlich, weil es eben so eine lange Ausbildung ist, die doch auch dazu führen sollte, gute Seelsorger und gute Predigerinnen zu sein, dass trotzdem so viel schief geht. Also eigentlich müssen die Theologen und Theologinnen sich doch dessen bewusst sein, wie wichtig die Sprache ist, die sie verwenden. Warum klappt das so wenig?
Also wir haben häufig gehört, dass viele darunter leiden. Es war ganz interessant bei der Recherche zu unserem Thema, wenn wir mit den Fachleuten gesprochen haben. Viele haben gesagt, ja, das ist ein ganz tolles und wichtiges Thema. Wir leiden selber unter dieser Sprache, aber wir kommen nicht richtig raus und wir wissen nicht so recht, was wir da machen können. Die gute Ausbildung, und die ist natürlich auch wichtig bei Pfarrerinnen und Pfarrern, sollte man natürlich nicht aufgeben. Und es gibt auch Bemühungen, zum Beispiel in der evangelischen Kirche, dass man gerade die Predigtsprache wieder lebendiger macht, näher an den Menschen. Aber es ist sehr schwer, weil es ist ja auch eine Sprache, die eine Innengruppe schafft und eine Außengruppe. Und jede Berufsgruppe hat natürlich ihren Slang. Nun muss gerade die Kirche dafür sorgen, dass sie alle erreicht. Das ist ja ein wesentlicher Auftrag, den sie hat, aber da rauszukommen ist eben nicht einfach.
Und das kann ja auch schief gehen, wenn man sich vornimmt, besonders volksnah zu sein. Sie zitieren da so das Beispiel der Predigt des Abschlussgottesdienstes des Evangelischen Kirchentags in Dortmund 2019. Die Pfarrerin Sandra Bils sprach da von Gottes geliebter Gurkentruppe, von Glaube, Liebe, Currywurst. Das kam auch nicht so ganz geglückt rüber, oder?
Nun, es gab Leute, die waren davon begeistert. Also
aber Kirchenleute.
Das waren Kirchenleute. Mir fiel es sehr schwer, das ernst zu nehmen. Es ist immer ein Problem, wenn Kirche versucht, sich zu sehr ranzuschmeißen an einen Modetrend. Also es gibt immer wieder diese Modetrends auch in der Sprache, dass man zum Beispiel in den 70er, 80er Jahren diese Politologensprache doch sehr gern genutzt hat, die Soziologensprache. Dann in den 90ern vielleicht die Managementsprache. Thies Grundlach zum Beispiel, einer der Hauptleute im Kirchenamt der EKD in Hannover, hat das selber zugegeben, dass er auch diesen Slang in den 90er Jahren der Managementsprache etwas anheimgefallen ist. Das ist ein Problem. Man sollte sich auf jeden Fall nicht zu sehr ranschmeißen, gerade an die Jugendsprache. Das geht in der Regel schief. Und der Dortmunder Kirchentag und diese Predigt, die Sie genannt haben, das war, glaube ich, etwas missglückt. Ich weiß nicht, wie die Predigerin das heute sieht. Ich war etwas peinlich berührt und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so gegangen ist.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit Philipp Gessler, Co-Autor des Buchs Phrase Unser über die Sprache der Kirche. Herr Gessler, Sie schreiben, Gott erhöre uns und schenke uns Frieden. Es ist fraglich, wem solche Redewendungen noch etwas sagen. Kommen wir da nicht an die Kernbotschaft? Also solange man in der Kirche noch über die Existenz Gottes redet und diese annimmt, muss man dann nicht sagen, Gott erhöre uns, und ist dann nicht die Bitte um Frieden auch das, was dazugehört? Also das als nur als sozusagen oberflächliche Floskel zu kritisieren, heißt ja, was kann Kirche, was können Pfarrerinnen und Pfarrer überhaupt noch sagen, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Dilemma, dass man sehr schnell hineinkommt. Erhöre uns, ich finde, dieses Wort ist wirklich etwas schwierig. Der Friedensgruß, der kommt ja immer, zumindest nach meiner Beobachtung, auch immer gut an. Also da braucht man sich, glaube ich, weniger Gedanken machen. Das wird auch die Zeiten überleben. Ich habe den Eindruck, dass wenn es eine Sprache ist, die zum Teil leicht poetisch ist, dann ist es auch gar nicht das Problem, wenn sie etwas veraltet rüberkommt. Also nehmen wir zum Beispiel die Psalmen. Abgesehen davon, dass da ja jeder zweite Vers ist, zerschmettere meine Feinde. Aber dazwischen sind wunderbare Formulierungen, die noch heute tragen, auch wenn die Sprache etwas veraltet wirkt. Ähnlich ist es zum Beispiel beim Propheten Jesaja. Das ist eine so kraftvolle Sprache, dass das Altertümliche, was darin drinsteckt, im Grunde kein Problem ist.
Das berührt. Sagen Sie mit Ihrem bildungsbürgerlichen Hintergrund, aber wie sehr ist das anderen Menschen noch zugänglich? Das ist doch die Frage.
Das ist die Frage. Natürlich kommt man nicht aus seiner Haut, und ich beobachte nur, dass wenn ich im Gottesdienst bin und solche Worte gesprochen werden, auch junge Leute mucksmäuschenstill sind, weil sie wahrscheinlich erahnen, dass es eben tief sowohl spirituell tief geht, als auch geschichtlich, historisch tief geht. Und ich bin da nicht so skeptisch, dass junge Leute das nicht erspüren können.
In der vergangenen Woche hat die evangelische Pfarrerin und Bloggerin Theresa Brückner den Social-Media-Preis Goldene Bloggerin erhalten. Und zwar für ihren Instagram-Account Theresa liebt. Die Kategorie heißt interessanterweise Beste Flauscherin oder Bester Flauscher. Und Flausch heißt eben positiver Inhalt in den sozialen Medien. Ist das dann doch ein Zeichen, dass Kirche irgendwie Leute anspricht mit diesem positiven, weichen Inhalt und mit dieser Sprache, dass das eben sogar auch Außenstehende erreicht? Also ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die da abgestimmt haben, jetzt nicht alle Mitglieder der evangelischen oder katholischen Kirche sind.
Ja, es ist auch interessant, das war ein Aspekt, den wir eigentlich bei der Recherche gar nicht so erwartet haben, dass doch einige der Leute, die wir gesprochen haben, praktisch am Ende gesagt haben, aber vielleicht ist diese weiche, flauschige, leicht klebrige Sprache, die wir kritisieren, etwas, was in der harten Kommunikation der Social Media dann doch besser ankommt, als wir vermuten. Das heißt, in einer Sozialisation oder in einer Gesellschaft, die die harte Sprache so pflegt, gerade bei Social Media, könnte zumindest perspektivisch diese weiche Sprache dann doch besser ankommen, als wir, sagen wir mal, bei diesem bildungsbürgerlichen Hintergrund es vermuten. Das müsste man eigentlich mal ein bisschen soziologisch untersuchen, wie solche Dinge ankommen. Wie gesagt, dieses Buch ist ein Diskussionsbeitrag. Das heißt, wir wollen gerne mit anderen Leuten darüber diskutieren. Was wir allerdings vermuten ist, man darf sich auch bei Social Media nicht zu sehr ranschmeißen, sonst geht das schief und wird nicht ernst genommen.
Wenn wir jetzt nochmal gucken, wo hier diese Weichheit der Sprache kommt, also da scheint ja wirklich immer diese Sorge drin zu stecken, nur keinem weh zu tun. Liegt das an der christlichen Botschaft der Nächstenliebe und du sollst auch die zweite Wange hinhalten, anstatt zurückzuschlagen? Oder steckt dahinter auch die ganz banale Angst, noch mehr Mitglieder zu verlieren, nur keinen vor den Kopf stoßen, wir machen alles möglichst schwammig, dann haben wir alle im Boot?
Ja, ich glaube, das ist der zweite Punkt. Es ist dann doch eine Sprache, die geprägt ist im Grunde von Angst, weil es ist offensichtlich, die Kirchen verlieren in fast ganz normalen Jahren Zehntausende, zum Teil Hunderttausende von Mitgliedern in einer Phase, in der man das erlebt und eigentlich nichts falsch machen möchte und niemandem wehtun möchte. Da verunglückt auch oft die Sprache. Das ist ein Problem. Es ist wie in der normalen Kommunikation. Wenn ich Angst habe, dann wähle ich entweder die falschen Worte oder zu viele Worte. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild für die Situation der beiden großen Volkskirchen, dass oft die Kommunikation dann eben schief läuft. Wenn die Kirche sich selber sehr bewusst wäre, wenn sie nicht im Augenblick in einer Krise wäre, ich glaube, das kann man schon so sagen, dann würde wahrscheinlich auch die Verkündigung etwas leichter werden, dann würde auch die Sprache wahrscheinlich besser glücken.
Und das wäre eine Sprache, die sich mehr auf die Bibeltexte besinnt und die stehen lässt, ohne da viele weiche, zugängliche, aber auch nichtssagende Worte drumherum zu machen?
Ich würde das auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, dass die Botschaft Jesu so stark ist, dass sie die Leute erreicht, auch wenn vielleicht es nicht die Sprache ist, die wir jeden Tag auf der Straße hören. Ich würde vielleicht auch empfehlen, etwas weniger zu reden und mehr zu schweigen. Vielleicht auch mehr auf die Rituale und auf die Form zu vertrauen und nicht alles zuzutexten mit Erklärungen, warum mache ich das jetzt? Warum ist das jetzt wichtig? Was bedeutet es mir? Das ist oft gar nicht nötig.
Das ist für den rituellen, liturgischen Kontext in der Messe oder im Gottesdienst. Schweigen ist aber jedenfalls nicht angeraten, wenn es um brenzlige Themen geht, wie um sexualisierte Gewalt in der Kirche. Da braucht man eine vernünftige Kommunikation, die Dinge auch klar benennt. Das schreiben Sie auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also was zum Beispiel ganz schlimm war jetzt in den letzten Wochen, was wir erlebt haben, wenn jetzt die katholische Kirche sich endlich dazu durchgerungen hat, nicht nur Anerkennungszahlungen für das erlittene Leid der Missbrauchsopfer zu zahlen, sondern endlich auch ordentliche Summen zu zahlen, dann nennt sie das immer noch Schmerzensgeld, um nicht das Wort Entschädigung zu nutzen. Weil Entschädigung wäre ein juristischer Terminus. Damit würden die Beträge, die die Kirche zahlen müsste, viel höher. Schmerzensgeld ist ungefähr bei 50.000 Euro limitiert. Deswegen benutzt man immer noch das Wort Anerkennungszahlung und das Wort Schmerzensgeld. Aber Entschädigung, das, was die Missbrauchsopfer seit 10 Jahren fordern, das wird immer noch nicht gezahlt. Und das zeigt, welche Macht auch Sprache oder Ausdrücke haben.
Am Schluss Ihres Buches gibt es auf fast 50 Seiten ein Glossar dieser kirchlichen Sprache. Was ist denn Ihr ganz persönliches Lieblingswort da drin?
ich kann das gut hören. Das hört man zum Beispiel bei Synoden.
Kirchenparlamenten.
Kirchenparlamenten, genau. Da ist im Grunde ausgesagt, ich kann das überhaupt nicht gut hören. Es ist schrecklich, aber ich akzeptiere das. Und um die gute Stimmung nicht zu verderben, sage ich jetzt diesen einen Satz. Das ist richtig verlogen.
Also auch die Kirche kann eine verlogene Sprache haben. Vielen Dank, Philipp Gessler, Journalist und zusammen mit Jan Feddersen, Autor des Buches Phrase Unser, die blutleere Sprache der Kirche. Erschienen im Claudius Verlag, 184 Seiten, kosten 20 €.